Hallo, mein Name ist Marlene Bach. Schön, dass Sie reinhören. Ich werde Ihnen in den nächsten 10 Minuten mein neues Buch vorstellen, meinen Kriminalroman mit dem Titel Samt Schwarz, der gerade jetzt im März im Emmons Verlag in Köln erschienen ist. Ja, natürlich hätte ich das Buch jetzt auch gerne auf einer Lesung in einer Buchhandlung vorgestellt, sowas eigentlich geplant. Aufgrund der Corona-Epidemie ist das ja im Moment nicht möglich, aber wie heißt es so schön? Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und vielleicht sehe ich dann doch den einen oder die andere von Ihnen im Laufe des Jahres noch irgendwo bei einer Lesung hier in und um Heidelberg. Samt Schwarz, worum geht es in dem Buch? Es geht zum einen um einen jungen Mann namens Vincent, der auf recht mysteriöse Weise aus einer Pension in der Heidelberger Altstadt verschwindet. Diese Pension wird geleitet von Mila Böckle, einer Norddeutschen, die es in den Süden verschlagen hat, in den Süden Deutschlands verschlagen hat. Mila ist Anfang 30 und ist auch die Ich-Erzählerin dieser Geschichte, von der wir gleich noch hören werden. Es geht außerdem um eine Gruppe junger Menschen, die sich radikalisiert hat und, ja, ich sag's mal so, versucht mit Gewalt eine bessere Welt zu erzwingen. Man kann sich schon vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht gut gehen wird. Und als drittes geht es um Füller, daher auch der Titel samt Schwarz wie Tinte. Die Füller ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch und ja, dass sie überhaupt in diesem Buch gelandet sind, hat etwas damit zu tun, dass Heidelberg und vor allen Dingen der Stadtteil Handschuhsheim einmal Hochburg der europäischen Füllerproduktion waren, und zwar Anfang des letzten Jahrhunderts. Das war etwas, was mir auch lange Zeit gar nicht bekannt war. Wir haben hier in Handschuhsheim ein sehr schönes Museum dazu. Wenn Sie sich da mal näher informieren wollen, ist das ein guter Platz, wo man sehr viel Interessantes zu diesem Thema erfahren kann und wo ich auch sehr von profitiert habe. Ich lese Ihnen heute eine Szene vor, die sich schon im zweiten Teil des Buches befindet, und zwar im Kapitel 13. Und zwar lese ich jetzt ausgerechnet diese Szene vor, weil sie mir einmal sehr viel Spaß gemacht hat, als ich sie geschrieben habe. Und das andere ist, ich finde, Sie bekommen dadurch so einen kleinen Eindruck von meinen beiden Hauptpersonen und dem, ja, Miteinander dieser beiden Personen. Die eine Person ist natürlich Mila Böckle, die Erzählerin der Geschichte. Die andere ist Maria Moser, Hauptkommissarin aus Heidelberg. Und einige meiner Leserinnen und Leser kennen Sie vielleicht schon von den vorangehenden Romanen. Mila und Maria sind auf dem Weg nach Moosbach. Das ist ein Ort hier im Neckartal, weil sie da gemeinsam etwas erledigen müssen. Und Mila Böckle kann leider nicht anders. Sie muss sozusagen mit Frau Moser in einem Auto fahren, was nicht nur angenehm ist. Frau Moser fuhr Auto wie Reschkes Sohn Trecker. Völlig unberechenbar. Der junge Reschke hatte es allein im letzten Jahr geschafft, einen Radfahrer anzufahren und mindestens 3 der hofeigenen Hühner zu plätten. Wenn Reschke Trecker fuhr, fuhr Reschke Trecker, dann hatte die Welt zu weichen. Was sie aber nicht immer rechtzeitig schaffte, Frau Moser stand ihm da in nichts nach. Ihren Wagen hatte sie nicht allzu weit entfernt geparkt, im absoluten Halteverbot. Auf dem Rücksitz stand ein riesiger brauner Karton, der so groß war, dass sie im Rückspiegel unmöglich noch etwas sehen konnte. »Wir müssen mit meinem Wagen fahren. Kleine Krise in unserem Fuhrpark«, erklärte sie, nahm eine Brötchentüte vom Beifahrersitz und warf sie neben den Karton in den Wagenfond. »Und sind Sie schon einmal in Moosbach gewesen?« »Nein, war ich nicht. Moosbach war mir genauso wenig bekannt wie Handschuhsheim vor unserem unglückseligen Ausflug dorthin.« »Neckargemünd, Neckarsteinach«, fragte Frau Moser, während sie den Motor anließ, »das Schwalbennest, schon mal gesehen?« Natürlich hatte ich schon einmal ein Schwalbennest gesehen, jede Menge sogar, weil sie auf Reschkes Hof unter dem Dachvorsprung klebten. Aber mir war klar, dass die Frage eine Falle war, also sparte ich mir die Antwort. »Was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit?«, wollte Frau Moser wissen. »Verstecken Sie sich im Keller und warten Sie, bis das Wochenende vorbei ist?« »Am Wochenende haben wir meistens besonders viel zu tun«, konnte ich zum Glück zu meiner Entschuldigung anbringen. Außerdem haben wir ein bequemes Sofa und Netflix, wozu also in die Ferne schweifen, wenn man zu Hause abhängen konnte. Aber das ging Frau Moser nichts an. Ein Fußgänger lief vor uns über die Straße. Frau Moser hielt darauf zu und der erschrockene Mann rettete sich mit einem großen Satz auf die andere Seite. »Dann fahren wir das Neckartal lang«, entschied sie, »damit Sie mal etwas von Ihrer neuen Heimat sehen. Da haben Sie sowas Schönes direkt vor der Nase und kennen es nicht.« Schon an der ersten Ampel schimpfte sie über den Penner vor ihr, der nicht sofort losfuhr. Bei der nächsten Gelegenheit überholte sie die lahme Ente und bog so knapp vor dem entgegenkommenden Verkehr wieder ein, dass ich die Augen zukniff, weil ich befürchtete, mein Ende wäre gekommen. »Gibt es etwas Neues bei den Ermittlungen?«, fragte ich. Frau Moser überholte schon wieder. »Nein«, antwortete sie. »Wir haben inzwischen an allen möglichen Stellen Erkundigungen über den Perkeo Diamant eingezogen. Dieser Füller, um den die Gerüchte kreisen, dessen Namen jemand in einem der Bücher an den Rand geschrieben hatte, die wir bei der Gruppe gefunden haben.« Wir fuhren auf einer breiten Straße bis Neckargemünd, wechselten dann auf die andere Flussseite. Hügel im frischen Frühlingsgrün, neben uns das Wasser, auf dem die Sonne glitzerte. Frau Moser hatte nicht zu viel versprochen, hier war es wirklich schön. »Den Perkeo als Füllermarke gibt es schon seit ungefähr 1900«, sagte sie. »Kaweco hat ihn in Handschuhsheim hergestellt. Angeblich hat er den Namen bekommen, weil er so viel Tinte fassen wie Perkeo Wein trinken konnte. Sie kennen unseren kleinen Schluckspecht, oder?« »Ja, der Zwerg auf dem Schloss, der Hofnarr von Lieselotte von der Pfalz. Natürlich wusste ich das. Schließlich hing das Bild von Perkeo immer noch in der Pension an der Wand.« »Falsch geraten«, entgegnete Frau Moser. »Es war der Hofnarr von Karl Philipp von der Pfalz. Zu der Zeit war Lieselotte längst in Frankreich, wenn nicht schon tot.« Ein tadelnder Seitenblick traf mich. »Die Firma, die heute den Kaweco produziert, stellt noch eine Serie mit dem Namen Perkeo her, aber kein Perkeo-Diamant.« »Meine Güte, ist das schon wieder warm!« Frau Moser zerrte sich den Schal vom Hals, nicht ohne dabei über die Mittellinie zu steuern. »Ich schwitze mich noch tot mit diesem Ding. Aber den hat meine Tochter mir geschenkt, und wenn ich ihn nicht trage, ist sie beleidigt.« Sie warf den Schal nach hinten. »Vielleicht ist der Perkeo-Diamant ein Einzelstück, noch aus der früheren Produktion in Handschuhsheim. Manchmal werden einzelne Füller auf Anforderung hin angefertigt und kommen nie auf den allgemeinen Markt. Ein Geschenk für die Gattin zum Hochzeitstag oder für eine Mutter von der liebenden Tochter. Das würde erklären, warum sonst nirgends etwas darüber zu finden ist. Vera hätte mir auch besser einen Füller geschenkt. Damit kann man wenigstens schreiben.« Langsam dünnte sich der Verkehr aus und Frau Moser beschleunigte. Hinter uns erklang die Melodie von Mission Impossible. »Mist!« Frau Moser schaute zur Rückbank auf ihre Handtasche neben dem Riesenkarton. Schon steuerte sie das Auto erneut auf die Gegenfahrbahn. »Vorsicht!« rief ich. »Ja, ja, nur keine Aufregung.« Sie sah wieder nach vorn und lenkte den Wagen zurück in die Spur. »Können Sie mal das Handy aus meiner Handtasche holen?« Jetzt war schnelles Handeln gefragt. Wenn Frau Moser sich noch einmal umdrehte und das Lenkrad dabei verzog, war das sicher unser Tod. Ich verrenkte mir fast die Schulter, als ich ihre Tasche vom Rücksitz zog und das Handy herausfischte. Frau Moser riss es mir förmlich aus der Hand. »Ja, hallo?« »Ja, und?« »Na, prima, das sind doch gute Nachrichten.« Ich spitzte die Ohren. »Neue Ermittlungsergebnisse?« »Aha, nein, nicht so richtig, nein. Nicht besonders, nein. Oh Gott, nein, das ist noch schlimmer, nein. Natürlich, ich meine ja nur, also man sollte sie schon merken können, oder?« »Ja, ja, ist ja gut. Tschüss.« Sie drückte das Gespräch weg und hielt mir das Handy hin, als wäre ich ihr Butler. »Was für ein Blödsinn«, schimpfte sie. »Haben Sie das schon einmal gehört, Gefion?« Nein, da musste ich nicht lange überlegen. »Was ist das? Raten Sie mal.« »Also«, war das wieder etwas, was ich als Neu-Heidelbergerin längst wissen müsste? Leider fiel mir nur eins ein. »Es gibt einen Hersteller von Mähmaschinen, dessen Namen hört sich ganz ähnlich an, aber genau kann ich mich nicht erinnern.« »Mähmaschinen«, stieß Frau Moser hervor und überholte das nächste Auto, ohne über die Schulter zu schauen. Der Ärger über meine offenbar falsche Antwort hatte keine guten Auswirkungen auf ihren Fahrstil. »Also, ich finde aber, es klingt interessant«, versuchte ich zu beschwichtigen. »Sehr geheimnisvoll. Ist es vielleicht ein neues Codewort?«
»Was denn für ein Codewort?«
»Na, für den Notfall. Falls Sie oder einer der Kollegen in eine gefährliche Situation geraten. Ein Wort, das man dann beim Telefonat einfließen lassen kann und der andere weiß sofort Bescheid, dass man in Gefahr ist.« »Ablenkung. Frau Moser sollte sich am besten erst einmal wieder beruhigen. Das war besser für uns beide.«
»Ein Codewort«, zischte sie und gab Gas.
»Aber es gibt solche Codewörter, oder nicht? Ich habe das einmal in einem Krimi im Fernsehen gesehen.« »Klar doch. Bei der Kripo reden wir ständig in Codewörtern. Das Aktuelle ist, lassen Sie mich mal überlegen, Grumbeere oder Huschugutzle? Nein, das war letzte Woche dran. Da es bei uns um Verbrechen geht, dann wohl doch eher fauler Pelz. Aber ich nehme einmal an, bei den überragenden Kenntnissen, die Sie über Ihre neue Heimat haben, haben Sie keinen blassen Schimmer, um was es sich dabei handelt.«
In der Tat verstand ich nur noch Bahnhof. Weder Huschte, Dings da, noch Krummbeere waren mir ein Begriff. »Was für ein Pilz war das?« fragte ich. »Vergessen Sie's. Wer in der Heidelberger Altstadt wohnt und allen Ernstes fragt, was das für ein Pelz ist, der sollte sich was schämen.« Langsam fing ich an, sauer zu werden. War ich jetzt Frau Mosers Punchingball für schlechte Laune? »Soll ich Ihnen verraten, was Gefion ist?« Sie wartete gar nicht auf meine Antwort. »Das ist genauso ein Codewort wie Mila, ein Wort für die ultimative Katastrophe.« Jetzt war es genug. »Ich weiß nicht, warum Sie auf einmal so mies drauf sind, aber es wäre nett, wenn Sie es nicht an mir auslassen würden und auch nicht am Gaspedal.« Einen Moment schwieg Frau Moser. Dann fuhr sie zu meiner Erleichterung, etwas langsamer. »Gefion ist der Name, den meine Tochter meinem Enkelkind verpassen will«, sagte sie. »Gefion. Angeblich ist das altnordisch. Was soll denn aus dem armen Wurm werden? Das hört sich an, als wäre es ein Sondertarif von der Telekom. Ich kann mir schon lebhaft vorstellen, wie das Kind in der Schule gehänselt wird. Die Alternative ist Sadako. Das ist japanisch.« Frau Moser beschleunigte schon wieder. »Da können Sie es auch gleich Sudoku nennen. Und Sie, Sie sollten sich endlich einmal ein paar Kenntnisse über Ihre neue Heimat aneignen. Was für ein Pelz das ist, ich fasse es nicht.« Vor uns tauchte an der Straßenseite das Ortsschild von Eberbach auf. Frau Moser bremste so abrupt ab, dass der Karton von hinten gegen die Vordersitze flog. »Mach ich«, versprach ich, »ganz bestimmt. Demnächst, irgendwann einmal, wenn ich Zeit dafür haben würde und diese Fahrt überlebt hatte.« Da wusste ich noch nicht, dass mich mein Unwissen über diesen seltsamen Pelz direkt in die Hölle bringen würde. Ja, soweit ein kleiner Einblick in Samt Schwarz. Die Heidelberger wissen natürlich, was es mit diesem faulen Pelz auf sich hat. Und für die Nicht-Heidelberger, man erfährt es natürlich auch, wenn man das Buch liest. Wie auch immer, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und bis auf bald.